Okay, ich suche mir mal jetzt jemanden raus. Warte mal. Okay, ich lasse es den Uwe lieber mal selber machen. Uwe, komm einfach nach vorn. Ach, der Uwe war gar nicht da. Okay.
Ja, wir hatten über Apostelgeschichte 1, Vers 8, das war so die Kick-Off-Bibelstelle, gesprochen. Die kennen wir ja alle, also ich muss sie vorlesen. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Und wir hatten gedacht oder gesagt, das ist Evangelisation, es ging um Evangelisation. Und vor allen Dingen jetzt diese Bibelstelle, Zeuge sein. Was bedeutet das, Zeuge zu sein? Zeugen waren damals ganz wichtig, hatten wir gesagt, in der damaligen Zeit. Zeugen waren so wichtig, dass Gerichtsurteile ja nur gefällt werden konnten, wenn es zwei oder drei Zeugen gab. Es gab keine Fingerabdrücke, keine DNA oder sowas, das gab es alles nicht. Es musste auf Zeugen zurückgegriffen werden. Und wenn der Zeuge gesagt hat, ja, ich habe den um die Ecke kommen sehen, dann war es so. Und dann wurde er verurteilt, und wenn es um Steinigung ging, mussten die Zeugen die ersten Steine werfen. Und wenn sie falsch, wenn es im Nachhinein herausgestellt wurde, dass sie falsch Zeugnis abgelegt hatten, dann wurden sie gesteinigt. Also es war nicht bloß Spaß, das war ganz schön kriminell, da solche Sachen zu machen. Also und wenn Jesus sagt, Zeuge sein, heißt das, ist was ganz, 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 ganz Wichtiges. Zeuge zu sein. Und Zeuge bedeutet, man erzählt und sagt das, was man gesehen hat oder was man erlebt hat. Jetzt muss ich mal vom Handy gucken. Ja, da ist es keine juristische Argumentation notwendig, dass man sagt, wenn man vor Gericht steht, ja, ich habe ja mal nachgelesen, in dem Paragraph könnte das und so. Da wird der Richter sagen, nee, ich will wissen, ob Sie es gesehen haben. Ist der oder die da wirklich um die Ecke gekommen? Ja oder nein? Ja, danke, weiter. Das ist ein Zeuge. Also nur Zeuge sein, nur einfach das sagen, was man erlebt hat. Man muss dazu nicht schlau sein. Man muss kein Studium abgelegt haben, man muss nicht eine Bibelschule besucht haben, man muss nicht Theologie studiert haben.
Obwohl es hilfreich ist. Es
könnte mitunter hilfreich sein, ja. Nee, ich sag's nicht. Was soll ich sagen?
Ich habe heute das längere Mikrofon. Ich räche mich.
Ich hab mal zum Dirk gesagt, aus Spaß, lieber Patient Christi zu sein als Doktor der Theologie. Das war Spaß, war nur Spaß. War nur ein Spaß.
Seitdem sitzt Uwe bei der Ältestensitzung an der einen Ende des Tisches und ich auf der anderen.
Weil der Arm reicht nicht so. Nee, war bloß Spaß. Also, und dann hatten wir Johannes 9, Vers 24 und 25 gelesen, wo die Pharisäer und die Hohenpriester zu diesem, wo es um den blind geborenen Mann geht, der dann von Jesus geheilt worden ist. Und dann wurden die Pharisäer und die Hohenpriester sagen zu dem Mann, zum zweiten Mal riefen sie den Menschen, komm mal her und gib Gott die Ehre, nicht Jesus, gib Gott die Ehre. Und dann sagen sie oft zu Jesus und sagen, weißt du nicht, dass das ein Sünder ist? Das ist doch ein Mensch, das kann doch nie der Messias sein. Das ist doch ein Sünder, ein Sünder. Und dann sagt der Ex-Blinde, dass das ein Sünder ist, weiß ich nicht. Ich weiß nur eins, ich war blind und jetzt kann ich euch sehen. Das ist es. Ganz kurz und knapp. Er hat das gesagt, was er erlebt hat. Hat keine theologischen Sachen, keine Richtigkeiten erklärt, hat nie in drei Punkte erklärt, dass die Darwinismus, die Evolutionstheorie Theorie eigentlich gar nicht stimmt und so. Einfach, ich war blind, jetzt kann ich sehen. Und der größte Zeuge in diesem Zusammenhang ist natürlich der Lazarus, der tot war, schon gestunken hat und dann plötzlich auferstanden ist. Jesus hat ihn auferweckt und dann läuft er auf der Straße lang und das ist natürlich der Super-GAU für diese Hohenpriester. Jesus kann nicht der Messias sein, aber Lazarus winkt. Guckt mal, ich bin da. Jeder wusste, der ist tot. Das war also dieser Zeuge, der sogar umgebracht werden sollte, als einzigster neben Jesus zu dieser Zeit, zur Lebzeit Jesu. Also ein ganz mächtiger Zeuge, ohne dass er es wollte. Er hat ja nicht um seine Leben gebetet, sondern das hat Jesus so gemacht, der arme Kerl, also Lazarus. Aber er hat es eben gemacht und okay, und dann musste ihm Lazarus dann als Zeuge herhalten und war sogar mit dem Tode bedroht. Also Zeuge zu sein ist was ganz, 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 ganz Wichtiges. Und dann zum Schluss hatten wir noch die Bibelstelle von Matthäus 9 gelesen, wo es darum ging, wo Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber die Arbeiter sind wenig. Bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter sende. Und das ist ein bisschen komisch, damit hatte ich lange zu tun, weil ich dachte, wenn ein Bauer ein Feld hat, der betreibt die ganze Zeit das Feld, bestellt das Feld und schaut, dass da auch alles klar geht. Und dann, wenn dann die Ernte da ist, sitzt er vorm Fernseher und guckt Kochsendungen den ganzen Tag. Komisch. Und dann muss ich klingeln und sagen, du, das Feld, schick doch mal Leute, die Ernte, schick doch mal Leute. Das ist doch komisch. Warum müssen wir Gott bitten, dass er Arbeiter schickt? Er muss doch sagen, los, Leute, kommt. Warum muss ich bei Gott anklopfen, wenn die Ernte reif ist? Er ist doch der Chef, er weiß doch, wenn die Ernte reif ist. Aber ich denke, dass das sowas ist, dass Gott sagt, wenn euer Herz genauso für die Ernte schlägt wie mein Herz, wenn unser Herz mit Gott übereinschlägt und wenn ihr sagt, bitte, 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 Herr, schick Ernte, schick Arbeiter für die Ernte, dann weiß Gott, jetzt haben sie es begriffen. Die Ernte ist eine ganz wichtige Zeit. Die Erntezeit ist ein Kampf gegen die Zeit und die Ernte muss eingebracht werden. Und das in dieser Zeit leben wir jetzt. Und deswegen ist es so wichtig, Zeuge zu sein.
Super, danke dir, Uwe. Und da ich ja, super, berüchtigt dafür bin, die theologischen Fehler meiner Vorgänger auszumerzen, ja, habe ich mir gedacht, ich mache heute gleich weiter mit dem Thema Evangelisation. Jetzt weiß ich, dass natürlich unter Christen das Wort allein Evangelisation, ja, das ist wie so ein rotes Tuch, was man vor dem Stier hält, ja. Das Wort Evangelisation geht in der Gemeinde runter, so wie wenn du zu einem Griechen sagst Reformen. Ja. Nein, das ist wirklich so. Ja, ich meine, wir waren in Griechenland und ich kann die Griechen wirklich verstehen. Ja, wenn ich Reformen höre, ja, als Deutscher, sage ich, ist echt eine klasse Sache. Brauchen die einfach, ja. Also da muss einfach mal das Steuersystem muss reformiert werden, das Klientelsystem, ja, dass jeder eine Ausnahme kriegt, der Pfarrer und der und weil der dunkle Haare hat und den Bart, ja, braucht er keine Steuern zahlen. Das funktioniert so nicht, ja. Reformen müssen her. Ein Grieche hört Reformen ganz anders. Der Durchschnittsgrieche, wenn du dem sagst, es müssen Reformen her, der ächzt der und sagt und versteht nur, es wird noch mal noch teurer. Ja? Weil jedes Mal, wenn eine Regierung Reformen angekündigt hat, hat das damit zu tun, dass die Mehrwertsteuer nach oben ging, dass Benzin nach oben ging, dass weniger Geld ausgezahlt wurde. Reformen ist wirklich ein ganz schlechtes Wort für einen Griechen. Und deshalb kann ich das verstehen. Und ich kann das absolut nachvollziehen, ja, dass wenn ich mit dem roten Tuch komme und Evangelisation sage, ja, einige von euch schon so zu schnauben anfangen, ja, so wie der spanische Stier. Wir hören einfach was Falsches, weil wir geprägt sind. Und ich glaube, wir müssen oder wir sollten Gott nach der Attraktivität dessen fragen, ja, was das Konzept eigentlich bedeutet, was sich Gott eigentlich gedacht hat dabei, dass wir für seinen Namen, für die Ausbreitung seines Namens einstehen sollen. Ich kann das nachvollziehen, dass wenn wir darüber reden, ja, von Jesus zu sprechen, für seinen Namen einzustehen, zu in Anführungsstrichen evangelisieren, dass das negativ belastet ist, weil wir alle haben das nicht zum ersten Mal gehört. Und ich kenne das aus meinem eigenen Leben, dass dieses Konzept so, wie soll man das so sagen? Ja, ich höre da nichts Gutes drunter. Oder wenn jemand von mir davon erzählt, wäre ich da langsam innerlich ein bisschen unruhig. Und das liegt, ich erzähle euch nur zwei Sachen, bei jedem vielleicht ein bisschen anders, aber bei mir liegt zum Beispiel daran, dass ich natürlich auch Predigten gehört habe, Motivationspredigten, wo der Prediger gesagt hat, draußen wartet eine sterbende Welt auf dich. Ja, die Menschen, die wollen von Gott hören, sie gehen verloren, sie warten auf dich, dass du kommst und ihnen das Evangelium bringst. Ja, und da wird so auf die Tränendrüse gedrückt und ich sitze auf meinem Stuhl da, ja, und sage so, ja, wenn die warten, dann muss ich wohl gehen, ja. Und dann gehe ich raus in die Realität, ja, und die Christen sind ja nicht dumm, ja. Die können Realität noch korrekt einschätzen, ja. Und draußen sehen sie plötzlich außerhalb des Kirchengebäudes niemand, der auf sie wartet, ja. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ja. Ich meine, es gibt Bevölkerungsteile, ja, wo Gott das macht, ja, wo Gott auf so einer besonderen Art und Weise wirkt und Menschen vorbereitet, dass Leute wirklich auf dich warten. Ja. Aber in Deutschland ist es im Moment nicht der Fall. Und ich denke, das liegt daran, dass die Idee zwar gut war des Predigers, ja, die Leute zu motivieren, zu evangelisieren, aber es war nicht die Wahrheit. Ja, es wartet keine sterbende Welt auf dich, sondern ich glaube, Jesus hat wohl eher recht, wenn er gesagt hat in Matthäus Kapitel 10, Vers 16, ich sende dich wie Schafe unter, nicht wartende andere Schafe, sondern unter Wölfe. Wenn du in der Lausitz wohnst, ja, und eine kleine Schafherde besitzt, weißt du, dass das Hauptcharakteristikum eines Wolfes, der ist gefährlich für das Schaf. Das heißt, machen wir bis dahin. Also du bist ein Schäfchen und da draußen ist der Wolf. Und das ganz Interessante ist, Jesus sagt zu dir, ich schicke dich wie ein Schaf zu den Wölfen. Und da sagst du natürlich innerlich, mein Gott macht sowas nicht. Ja? Mein Gott ist wie ein kuschelweiches Frottee-Handtuch. Der würde das nie machen, ja? Dass ich irgendwo hingehen soll, wo es auch noch gefährlich ist oder wo es vielleicht auch noch unangenehm ist. Ja? Mein Frottee-Gott macht das nicht. Es ist so. Ja? Die allermeisten Christen denken so, Gott ist nur zum Kuscheln da. Er ist ja auch zum Kuscheln da. Ja? Und ich liebe es zu kuscheln. Ja? Aber manchmal sagt er auch, ja, jetzt ist Wolfzeit. Ja? Und ich schicke dich unter Wölfe. Das heißt, ich glaube nicht, dass es was bringt, ja, auf die Tränendrüse zu drücken und zu sagen, draußen warten die armen Leute, ja, die nur darauf warten, dass du das Heil ihnen bringst. Ja. Sondern draußen warten Wölfe. Ja. Wölfe, die Gott zu Schafen machen möchte. Und das ist das Interessante. Ja, dass es funktioniert eben nicht so, dass jemand auf dich wartet, sondern Gott schickt dich zu Menschen, die eigentlich beschäftigt sind, ihre Karriere zu bauen, ihre Häuser zu bauen, ihre Autos zu kaufen, ihre Yachten durch die Ostseekanal, keine Ahnung, zu fahren. Ja, die warten auf gar nichts. Und Gott schickt dich zu ihnen, um ihnen von Jesus zu erzählen, um ihnen ein Stück von seiner Liebe zu bringen. Und dann passiert das, was in Apostelgeschichte 16, Vers 14 passiert. Als Paulus predigte, öffnete Gott Lydia das Herz, um das anzunehmen, was Paulus geredet hat. Das heißt, das ist, und ich finde das ein so ein klasse Vers, da passiert in göttlicher Souveränität was ganz Faszinierendes. Du sprichst zu einem Wolf, ja, die Lydia war auch keine ganz liebe, nette, ja, sonst hätte sie nicht errettet werden müssen. Sie war eine weibliche Wölfin. Paulus spricht zu ihr das Evangelium und dann tut Gott etwas Übernatürliches. Er öffnet ihr das Herz. Wenn Gott das Herz von Lydia nicht geöffnet hätte, wenn er souverän nicht gewirkt hätte, wäre sie nie zum Glauben gekommen. Und wenn Paulus nicht gepredigt hätte, wäre sie auch nicht zum Glauben gekommen. Und das ist das Faszinierende, dass wir im Auftrag Gottes unterwegs sind, in der Erwartung, Gott, ich mache was, was an sich überhaupt keine Kraft hat, überhaupt keine Fähigkeit hat und ich warte einfach mal gespannt darauf, ob du was machst. Und manchmal macht Gott etwas und das sind dann so die Jubelmomente, ja, wo wir sagen können, das war Gott. Ich kenne es aus meiner eigenen Bekehrungsgeschichte, ich habe es ja schon ein paar Mal erzählt. Mir hat jemand in der S-Bahn in Kapstadt von Jesus erzählt. Er kam einfach auf mich zu, hat gesagt, hallo, bist du Christ, ja? Und ich erzählte ihm also alle meine guten Taten und wie wenig ich gelogen habe bisher in meinem Leben und dass ich nicht viel geklaut habe bisher, ja. Und da erkannte er sofort, ja, dass ich kein Christ bin. Nicht, weil ich geklaut und gelogen habe, sondern weil ich nichts davon erzählt habe, wie wichtig mir Jesus ist. Und dann liest er mir einfach ein Stück aus dem Johannesevangelium vor, wo drin steht, dass Jesus zu seinem eigenen Volk gekommen ist, sein eigenes Volk ihn abgelehnt hat, aber denen, die an ihn glauben, er das Recht gibt, Kinder Gottes zu sein. Und dann passierte das Übernatürliche. Kind Gottes zu sein, war plötzlich, hatte eine übernatürliche Attraktivität in meinem Leben. Und ich weiß, dass das Apostelgeschichte 16, 14 in meinem Leben war, 2000 Jahre nachdem. Ja. Die grammatikalische Kombination von zwei Worten im Genitiv, Kind Gottes, ja, das macht überhaupt nichts in deinem Herzen. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes, wo ich im Nachhinein gucke, wo ich gesagt habe, da war etwas, das war wie, wenn plötzlich so, keine Ahnung, bei Walt Disney, die würden das so mit Funkeln und Glimmer und Licht machen, ja, in meinem Herzen ist etwas passiert, wo ich gesagt habe, Kind Gottes, wie genial ist denn das? So, und jetzt passiert Folgendes. Ich kaufe eine Bibel, werde Christ, ich liebe Jesus von ganzem Herzen, ich gehe ab wie eine Rakete, besuche meinen Nachbarn, bringe dem ein Stück Kuchen, der nimmt den Kuchen und sagt, also das ist der, der mir von Jesus erzählt hat, ja. Sagt er ihm, ich bin Christ geworden, ich glaube an Jesus. Der nimmt den Kuchen und sagt, danke, toll und so, ja. Einen Monat später treffe ich den wieder, dann gibt er mir dann den Kuchen, das Kuchenblech wieder, ja, hat gut geschmeckt, prima, ja. Dann gehe ich zurück nach Deutschland. Ein Jahr später sehe ich ihn wieder, besuche ihn zu Hause. Er freut sich, mich zu sehen. 5 Jahre später klopfe ich wieder an seine Tür und sage, ich fliege jetzt nach Kansas City zum Theologiestudium. Dann guckt er mich an und sagt, jetzt glaube ich, dass du Christ geworden bist. Und ich sag zu ihm, ich habe dir doch erzählt. Ich war doch mehrmals an der Tür und habe jubelnd gesagt, Jesus, Jesus, Jesus. Und er hat gesagt zu mir, er hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass, weil ich jemandem was von Jesus erzähle, die Person zum Glauben kommt. Der hat 5 Jahre, hat er nicht gedacht, dass Gott sein einfaches Zeugnis benutzen kann, um jemanden zum Glauben zu führen. Ist das nicht krass? Könnte das Gott nicht mit uns auch machen? Ja. Ich weiß, wir alle sitzen so wie der Mann heute da. Ja? Wir Deutschen sind notorische Ungläubige, wenn es darum geht, dass Gott was macht. Ja? Wir alle sitzen da und denken, ja, pff, mit allen, aber nicht mit mir. Mit Reinhard Bonke, ja, vielleicht in Afrika, aber nicht mit mir. Und dann kommt 5 Jahre später jemand zu dir und sagt dir, kannst du dich daran erinnern? Und du sagst so, nicht wirklich. Ja, Gott kann das machen. Gott kann das Herz aufmachen. Das Zweite, warum das Wort Evangelisation so negativ belastet ist, wenn ich davon höre oder vor allen Dingen gehört habe, ist, und das kann ich auch nachvollziehen, geht euch bestimmt auch so, dass die Diskrepanz einfach so groß ist zwischen dem, was man weiß, was man eigentlich machen sollte. Ja, also du weiß nicht, ob du die Apostelgeschichte gelesen hast, ja, da sind die immer gut drauf, immer mutig und es geht immer darum, Jesus zu predigen. Und du hast, keine Ahnung, 10, 20 Mal Predigten über die Apostelgeschichte gehört, ja, und sagst innerlich, jawohl, das mache ich. Und dann holt uns die Realität ein. Und die Diskrepanz ist einfach nicht zum Aushalten zwischen dem, was man weiß, was man eigentlich tun sollte und was eigentlich richtig ist, und zu dem, wie wir leben. Und dann brauchen wir als allerletztes nochmal eine Predigt, die diese Diskrepanz noch höher macht. Und das nervt einfach, ja, und das nervt mich auch. Und deshalb habe ich volle Sympathie mit euch, ja, ihr Armen, die mich jetzt noch 20 Minuten aushalten müssen. Aber ich sage das, weil mir hat wirklich eine Sache total geholfen, die Diskrepanz ein Stück zu verringern. Und das ist eine ganz praktische Sache, die ich also in Taiwan gesehen habe und in Taiwan erlebt habe, wie es funktioniert. Und davon werde ich euch dann gleich was erzählen. Ich möchte euch aber erst noch mal so ein bisschen davon erzählen, von einer Bibelstelle im Philipperbrief, wie Gott sich das, weil wir ja immer noch die Predigtreihe Gemeinde haben, das vorstellt, dass wir als Gemeinde funktionieren. Und ich habe in Bezug auf Evangelisation, und ich habe euch in Philipper 1 4 Verse von dem Vers 27 bis zum Vers 30 mitgebracht. Und diese Verse sind, wenn du den Philipperbrief mal nach der Rhetorik analysierst, wie Paulus seinen Brief aufbaut, die sogenannte Narratio. Das heißt, Paulus, als er seinen Brief geschrieben hat, hat er nicht, keine Ahnung, Blatt Papier genommen, Blatt Papyrus und eine Feder und gesagt hat, was könnte mir denn noch so einfallen? Ah, da ist ein Gedanke. Und dann habe ich noch irgendwie einen losen Gedanken, der irgendwie völlig zusammenhanglos ist. Ah ja, das ist noch richtig, ja. Sondern der Brief ist ja strukturiert nach den Regeln der griechischen Rhetorik, griechisch-römischen Rhetorik des ersten Jahrhunderts. Da ist ein Sinn und eine Logik in dem Aufbau dahinter. Und diese 4 Verse sind die sogenannte Narratio. Narratio nach den Regeln der griechischen Redekunst ist folgendes. Du gibst deine Hauptaussage wieder, was du mit dem Brief oder mit der Rede bezwecken willst. Und alles, was danach kommt, unterstützt als Beispiel, als Erläuterung diese Hauptaussage. Das heißt, wenn du dich mal interessierst, worum geht es denn eigentlich im Philipperbrief, lies einfach nur die vier Verse und schon weißt du, worum es geht. Alles andere ist nur unterstützend, ist nur motivierend, dass das, was Paulus als Hauptaussage schon gemacht hat, passiert, du das verstehst, dass es eindrucksvoll wird, dass es erläutert wird. Okay, Hauptaussage des Philipperbriefes. Wandelt nur würdig des Evangeliums des Christus, damit ich, sei es, dass ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist als ganze Gemeinde und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft und euch in nichts von den Widersachern erschrecken lasst, was für sie ein Beweis des Verderbens ist, für euch aber des Heils, und das ist von Gott her, in Klammern, euch geschenkt. Denn euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Da ihr denselben Kampf habt wie ihr Philipper, ihr ihn an mir, Paulus, gesehen habt und ihr jetzt von mir hört. Das heißt, Paulus sagt gleich im allerersten Vers, wandelt würdig des Evangeliums des Christus. Und die Idee dahinter ist, dass die Botschaft, wer Jesus ist und was er für dich getan hat, so wertvoll ist und so kostbar ist, dass du gemäß dieser Botschaft würdig wandelst. Das ist nachvollziehbar. Ja? Wir haben heute Hochzeitstag. Ich habe Uwe schon gesagt, Geschenke können nach der Predigt also oben abgegeben werden. Ja? Ich habe es nämlich vergessen. Ja. Nein, ich habe es nicht vergessen. Ich habe nur das Datum verwechselt. Ich habe gedacht, es ist morgen. Ja, aber ist okay. Meine Frau ist so wertvoll und kostbar, dass Gott verlangt, dass ich der Ehebeziehung, die ich mit ihr habe, würdig wandle. Das heißt, da gibt es einfach gewisse Regeln in der Ehe, ja, dass man über seine Frau nicht schlecht redet. Ja, am besten in der Predigt überhaupt nicht, weil das mag sie nicht. Dass man sie hochhebt, dass man sie ehrt, im Privaten als auch im Persönlichen. Man wandelt den Wert, den sie besitzt und der Beziehung, die man hat, würdig. Und so ist auch das Evangelium so kostbar, dass wir dazu berufen sind, würdig dieses Evangeliums zu wandeln. Also dem Evangelium zu leben. Und jetzt denken wir Folgendes. Jetzt muss man sich natürlich denken, ja, wie mache ich das? Und wenn man das hört, würdig für etwas zu leben, denkt man als allererstes daran, lieb und nett zu sein? Vielleicht moralisch aufrichtig zu leben? Vielleicht eine gütige Einigung mit denen zu suchen, mit denen man Streit hat? Und das sind ja alles richtig. Aber das ist nicht der Fokus, den Paulus hier darauf hat, als er sagt, wandelt würdig des Evangeliums. Der Fokus ist wohl ganz anders. Er erklärt es gleich. Er sagt nämlich, damit. Und, oder guckt euch dieses kleine Wort das an. Das heißt, würdig zu wandeln wird jetzt erklärt mit diesem das oder so in dem. Würdig zu wandeln, indem ihr feststeht in einem Geist und mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Und jetzt muss man natürlich mal sich die Worte angucken, die Paulus da benutzt. Und dieses Wort feststehen ist ein Begriff aus der Militärsprache, und den habe ich euch gleich mitgebracht, als ein Bild. Und der bedeutet Folgendes. Feststehen Leute, das nächste Bild mal bitte. Feststehen Leute, na gut, hier kann man es ein bisschen schlecht stehen. Wenn sie, wie die römische Armee hier dargestellt ist, könnt ihr die Schilde sehen, Schild an Schild, Soldat, Schulter an Schulter. Wenn man in den Rängen steht, dieses Wort feststehen ist der Fachbegriff dafür, dass die Ränge nicht gebrochen werden in der römischen Armee. Das hängt damit zusammen, nächstes Bild bitte, vielleicht sieht man es da ein bisschen besser. Das ist ein Bild nochmal aus dem Museum von Mainz. Zwei Soldaten fest aneinander, Schulter an Schulter, die kämpfen zusammen. Nächstes Bild nochmal, oder nächstes Bild bitte. Hier haben wir mal eine Schlachtordnung, und auf der rechten Seite seht ihr die römische Armee. Und die Stärke tatsächlich der römischen Armee ist, dass sie nicht wie die Barbaren gekämpft haben, ja, alle wild durcheinander, die Keule schwingend irgendwie, sondern die Stärke der römischen Armee war, dass sie zusammengehalten haben als Gruppe und dass die Ränge nicht gebrochen worden sind, so dass es nur eine Angriffsfläche gab, nämlich vorn. Sobald die Ränge brechen, sobald einer in der Mitte sagt, ich habe keine Lust mehr und der haut ab, sind die Nebenmänner an der Seite verletzlich. Sobald aber alle zusammen Schulter an Schulter stehen, ja, kann der Feind nirgendwo ran. Und das Einzige, wo der draufhauen kann, ist das Schild vorn. Soll er mal machen. Ja, macht einen Haufen Lärm, aber ansonsten nichts weiter. Das heißt, feststehen ist ein technischer Begriff dafür, dass Soldaten diszipliniert alle zusammen, du kannst es nicht als Einzelner machen, kannst nur eine Gruppe machen, alle zusammen nebeneinander stehen und sagen, ich gehe hier nicht weg. Ich bin meinem Kameraden treu, ich halte die Ränge. Das bedeutet feststehen. So, das heißt, wenn wir jetzt mal vielleicht mal, ach übrigens, deshalb werfen die da übrigens auch alle mit den Speeren, weil man mit dem Speer versuchen will, die Ränge zu brechen. Ja? Speer kommt und man sieht das Ding fliegen und man sagt entweder, ja, oder man bleibt eben stehen. So, okay, und jetzt nochmal bitte zurück zu dem Text. Jetzt macht nämlich der Text so langsam Sinn. Dass ihr feststeht, in einem Geist, mit einer Seele zusammen für den Glauben des Evangeliums kämpft. Das heißt, Paulus, man merkt auch schon, macht ein schönes, harmonisches Bild, benutzt das Wort Kampf aus der Militärsprache und das Wort Feststehen aus der Militärsprache. Das heißt, für den Glauben des Evangeliums zu kämpfen, diese Idee, was man da macht, hat Paulus schon im Kapitel 1, Vers 12 erwähnt, als er gesagt hat, ich möchte euch mitteilen, ihr lieben Brüder, dass die Umstände viel mehr zur Ausbreitung des Evangeliums ausgeschlagen haben. Und hier kürzt Paulus einfach ab, indem er zusammen für die Ausbreitung des Glaubens des Evangeliums kämpft, dass er einfach Ausbreitung weglässt. Aber die Idee dahinter ist, eine Gemeinde funktioniert wie eine Armee Gottes, die Schulter an Schulter steht und zusammen als große Gruppe für die Ausbreitung des Glaubens des Evangeliums kämpft. Und wenn es Widerstand kommt und wenn die Leute sagen, du bist doch nicht ganz dicht, du mit deinem mittelalterlichen Jesus, dich und wir uns nicht einschüchtern lassen. Okay, dann geht es ein bisschen weiter, weil die Zeit weg ist, machen wir das nächste Mal. Uns auf alle Fälle nicht einschüchtern lassen. Und jetzt kommt auch noch die Begründung. Uns ist es geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das heißt, was Paulus hier macht, er sagt, Gott hat uns ein Doppelpack geschenkt. Ein Doppelgeschenk. Ja? Zwei Boxen in einer Verpackung. Zwei Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenke in einer Sache verpackt. Und Gott gibt dir das und sagt, Uwe, möchtest du es haben oder nicht? Und du kannst nicht fragen, was ist denn drin? Ja? Und Gott sagt dir, okay, es sind zwei Sachen drin. Na, ich nehme das eine und nicht das andere. Sondern entweder du nimmst das Geschenk, so wie es ist, oder du lässt es bleiben. Ja, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Ja, wir alle wollen das Geschenk, das es uns geschenkt worden ist, zu glauben. Ja, wir alle wollen das Geschenk, wo wir sagen, ja, ich liebe Gott, ja, ich liebe es, Vergebung zu haben, ich liebe es, ewiges Leben zu haben. So klasse, eine Befreiung auf diese Art und Weise zu leben. Gott ist mit mir durchs Leben zu gehen, will ich haben. Und Gott sagt, es kommt im Doppelpack. Und der Doppelpack ist, für ihn zu leiden. Und nicht zu leiden, weil das weh tut oder sonst irgendwas, sondern zu leiden, weil für die Ausbreitung des Evangeliums es bedeutet, zu leiden. Seht ihr das zumindest vom Text her? So, okay. Das heißt, bei uns, als ich in der Jugend war, ja, noch jung und schön, jetzt bin ich nur noch schön, haben wir immer gesagt, jeder Christ ein Gitarrist, weil außer ich alle Leute Gitarre spielen konnten. Und was interessant ist, was Paulus hier sagt, ist, jeder Christ ein Evangelist. Ja? Dir ist es geschenkt worden, es ist dir ein Geschenk im Paket gegeben worden, zu glauben und für die Ausbreitung des Evangeliums zu leiden. Ich weiß, du willst nicht hören, ja. Ich will es auch nicht hören, ja. Aber das ist die Wolfstelle in Matthäus 10, Vers 28, jetzt in Worten von Paulus. Wir sind gerufen als Gemeinde, nicht zu sagen, ach, will ich nicht, das ist unbequem. Wir sind berufen worden zu sagen, und wenn es was kostet, wir stehen als Gemeinde zusammen und wir werden uns nicht erschrecken lassen, ja. Wir werden uns dann nicht von dem Widerstand, der kommt, daran hindern, das zu tun, was Gott will. Und das Interessante ist, und darauf möchte ich jetzt kurz noch den Punkt kommen, und dann erzähle ich euch das von Taiwan, was mir so geholfen hat. ist, dass Paulus hier sagt, und das Bild, was Paulus malt, ist von einer Gemeinschaft. Also es geht nicht darum, dass der eine da hinten gerne auf die Prager Straße geht und mit dem Mikrofon laut blägt, ja, und der andere sagt, habe ich nichts zu tun, kann der nur machen, der ist sowieso ganz blöd, sondern dass Evangelisation ist eine Gemeindesache, ist eine Gemeinschaftssache, die wir zusammen machen und die nur gelingen kann, wenn wir die zusammen Schulter an Schulter vorwärts bringen. Und da muss man sich natürlich fragen, wie das praktisch geht. Die Bildersprache des Kampfes hat natürlich Paulus absichtlich gewählt. Er hat sie gewählt, weil er weiß, dass Evangelisation nur passiert, wenn die Ränge geschlossen sind und alle Leute mitmachen. Und das ist auch so. Evangelisation oder für Leute zu erreichen, ist total entmutigend. Nadja und ich, wir haben eine ganze Weile so freitagsabends was gemacht. Das hieß Abendbrot und Glaube. Mit einer anderen Familie zusammen. Das heißt, wir haben Folgendes gemacht. Wir haben gesagt, freitagabends nehmen wir uns vor, machen wir ein richtig schönes Abendbrot. Wir zwei Familien. Und unter der Woche, wenn wir irgendwie so Leute treffen, begegnen und so, laden wir sie einfach ein, zu uns nach Hause zu kommen, mit zum Abendbrot zu essen. Und wir sagen dann aber gleich, wir sind zwei Familien, die beide an Jesus glauben. Es könnte sein, dass wir ein bisschen was mit über Jesus erzählen. Aber ansonsten kannst du zum Abendbrot kommen, kannst uns kennenlernen und wir lernen dich kennen. Wir hätten, wenn nur Nadja und ich das alleine gemacht hätten, ja, hätten wir nach dem vierten Mal aufgegeben. Weil ich kann mich daran erinnern, wie die vier ersten Abende liefen. Da kamen wir zwei, Nadja und ich, und das andere Ehepaar. Und jedes Mal gekocht wie die Weltmeister. Wir hätten absolut Schluss gemacht und gesagt, das funktioniert nicht, das ist einfach total blöd. Aber weil wir der anderen Familie versprochen haben, wir machen das, konnten wir jetzt nicht sagen, weil es ist einfach blöd, ja, wenn der Pastor sagt, meine Geduld reicht vier Wochen, dann ist Schluss, ja. Wir waren in der Zwickmühle, wir haben gesagt, okay, wenn ihr es weitermachen wollt, machen wir es auch weiter. Und es war eine gegenseitige Ermutigung des Hin und Hers, bis wir in der Weihnachtszeit manchmal 25, 30 Leute in unserer Bude hatten. Ja, und dann hatten wir erst ein Problem, ja. Wir haben nämlich niemanden mehr erwartet, ja, und dann plötzlich waren 30 Leute da, ja, die was zu essen haben wollen. Und es war jetzt nicht so, ja, und wir haben irgendwann mal, glaube ich, nach zwei Jahren, haben wir mal gezählt, wie viele Leute innerhalb von zwei Jahren, wie viele Nichtchristen bei uns waren und von Jesus gehört haben. Und wir sind auf irgendeine Zahl von 84 oder so gekommen. Ja. Natürlich haben sich nicht die 84 Leute bekehrt. Ja. Bekehrt haben sich in den zwei Jahren zwei oder vier oder irgend sowas. Ja. Aber immerhin, zwei Leute. Ja. Und es wäre nicht passiert, wenn wir es nicht gemacht hätten. Okay. Das heißt, es funktioniert nur, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, wenn wir uns gegenseitig als Gemeinde anfeuern und sagen, wir machen mit. Zweitens, Paulus benutzt natürlich mit Absicht diese Bildersprache, wo er sagt, Evangelium weitersagen ist wie ein Kampf, ja, ist wie im Kampf stehen. Wenn das einfach wäre, wenn das so von sich aus gehen würde, hätte Paulus gesagt, also lasst auf, ich möchte, ihr lieben Brüder, dass ich, ob euch komme und euch sehe oder abwesend sind, ihr ein Liedchen trällert für die Ausbreitung des Evangeliums. Während ihr den Garten macht, ja, es läuft einfach so nebenbei, man trällert so dahin. Aber Paulus wählt natürlich diese Bildersprache absichtlich, weil er weiß, es ist ein Kampf. Es kostet Disziplin. Ja, und die Diskrepanz kann ich uns auch nicht nehmen. Ich kann nicht sagen, es ist alles ganz einfach, gebt euch einen Schlüssel und dann wird es locker und leicht und alle haben Freude dabei. Es kostet Disziplin. Man muss sich vornehmen. Man muss sagen, jawohl, ich will das. Okay, reicht zu. Jetzt erzähle ich euch davon, was mir geholfen hat. Und den Traum, den ich habe. Den Traum, den ich habe, ist, dass die Jesusgemeinde bekannt wird. Nicht unbedingt in Dresden, aber vor den Engeln und Dämonen dieser Welt. Als eine Gemeinde, die so lebt, als wenn sie einen genialen Herrn haben, der sowas von fantastisch und begehrenswert ist, dass man es nicht für sich zurückbehalten kann. Ich träume von einer Gemeinde, in der die Leidenschaft pocht, für Christus zu leben und zu sagen, für dich und dein Reich. Ja. Ich habe letzte Woche erst wieder jemanden bei mir zu Hause gehabt und die war eine nette junge Dame, war bei Promoveo in der Bibelschule dabei, war für ein Jahr in Australien bei Hillsong und die hat mir davon erzählt, wie es da ist. Und sie hat so gesagt, früher war ich in der Gemeinde, da ist man da hingekommen und da war das so, da war die Gebetszeit, da wurde der Kopf gesenkt und da wurde gesagt, oh Herr, du kennst unsere vielen Probleme. Ja. Und dann sagt sie, da hatte ich richtig Lust zu glauben. Und sie sagt, ich komme nach Australien und die Gebetszeiten gehen früh los und die sagen gleich am Anfang an, Herr, wir danken dir, dass heute wieder viele Menschen zum Glauben kommen. Du wirst den Gottesdienst benutzen, Leute anzurühren. Wir werden es sehen, dass du deine Hand ausstreckst und Leute nach vorn kommen und sagen, Jesus ist der Herr. Ja, da ist ein Glauben da, da ist eine Motivation da, da ist eine Vorfreude da. Gott macht was, Gott wirkt, Gott arbeitet. Und ich habe diesen Traum, ja, dass wir eines Tages Hillsong in den Schatten stellen. Ja. Dass in unserer Mitte, egal ob wir 5000 oder 500 sind, dass in unserer Mitte ein Glaube wächst, wo wir sagen, Christus, du kannst es machen, dass wir Menschen sehen, die nach vorn kommen und bei mir zu Hause auf der Couch sagen, Jesus, du bist mein Herr und mein Retter. Ja, das ist mein Traum. Und jetzt will ich euch helfen, ja, die Diskrepanz ein bisschen zu verkürzen. Habe ich ja genau das Gegenteil gemacht, was ich eigentlich machen wollte. Okay. Was ich in Taiwan total genial fand, und ich habe euch einfach ein paar Bilder mitgebracht von den Leuten. Ja. Du triffst da diese jungen Leute und du fragst die so, wie lange kennst du denn schon Jesus? Ja? Und nehmen wir mal an, ich hätte ein Mikrofon, da würde die eine da unten sagen, 2 Wochen. Die nächste 3 Monate. Die andere gestern. Die übernächste 2 Jahre. Im Schnitt, die jungen Leute, ja, sind alle so, keine Ahnung, zwischen 2 Wochen und 3, 4 Jahre in Christus alt. Ja? Fast niemand im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Alle völlig neu zum Glauben gekommen. Und jetzt kommt das Tolle, ja? Jetzt guckt euch mal die Bilder an. Und dann das Nächste. Und du stehst vor diesen jungen Leuten, ja, und du sagst so, wow, das ist ja faszinierend, ja. Wo kommen die ganzen Leute her? Wo kommen die ganzen jungen Leute her? Ja? Und dann sagen wir als Deutsche, ist eine Erweckung. Ist überhaupt keine Erweckung. Ist null Erweckung. Ich sage euch das. Null Erweckung in Taiwan. Null Erweckung. Vergiss es. Null Erweckung. Ich sage euch, wie es passiert, dass die Gemeinde jedes Jahr um ungefähr 10-20% durch reine Neubekehrung wächst. Nehmen wir mal 15%. Gemeinde wächst jedes Jahr 15% durch reine Neubekehrung und Leute, die sich taufen lassen und zur Gemeinde dazugehören. Wie passiert das? 15%. Wie kommt man zu den 15%? Die 15% geschehen dadurch, dass 85% der Gemeinde nach Möglichkeiten sucht, im Alltag jemandem was von Jesus zu erzählen. So einfach. Keine Erweckung, wirklich keine Erweckung. Es ist ganz einfach. Die beten wie die Weltmeister, die hören nicht auf. Und die suchen immer wieder nach Möglichkeiten. Und jetzt erzähle ich euch, was sie machen, was ich selber probiert habe. Es funktioniert nicht so, dass man plötzlich, man muss ja die Statistik gucken. Ja? Eine ganze Gemeinde, 85%. Das heißt nicht, dass hier jede Woche mit einem Neubekehrten in die Gemeinde kommt. Das ist immer noch genauso wie bei uns, ja? Dass pro Person nur alle 3, 4 Jahre jemand zu Christus führt. Ja? Aber weil alle mitmachen, weil alle sagen, ja, Bob der Meister, ja, wir schaffen das mit Christi Hilfe, ja. Passiert das Wunder. So, die machen Folgendes. Sie haben, man kann jetzt auch einen Namen geben, das heißt T4T, TVT, aber völlig egal. Sie haben gesagt, wir lernen unser Zeugnis auswendig. Also nicht die Zeugnisse, die es jetzt gab, Mathe 3, keine Ahnung, Deutsch 4, ja, sondern wie wir zu Jesus gekommen sind, was mit uns passiert ist, das lernen wir in der 2-Minuten-Version auswendig. Und sie machen Folgendes. Sie nehmen sich wirklich einen Zettel. Sie nehmen einen Zettel und dann muss der Taiwanese da aufschreiben in der Gemeinde, also die 85%, die anderen 15 sind faul, die machen nicht mit, ja, aber ist egal. Und die 85% sagen, ich versuche mal zu erzählen in 2 Minuten, und 2 Minuten allein, wie mein Leben vor Jesus war, wie ich Jesus kennengelernt habe. Da waren ja irgendwelche Umstände. Irgendjemand hat mich vollgequatscht oder hat mir nicht aufgetragen, Tat in meinen Briefkasten zu schmeißen oder wie auch immer. Ja? Also die Umstände. Wie habe ich Jesus kennengelernt? Ganz kurz, in 20 Sekunden, was glaube ich, wer Jesus ist? Sohn von Gott, auferstanden, vergibt mir all meine Schuld und schenkt mir ewiges Leben. Und dann viertens, mein Leben nach Jesus. Es ist nicht überall total wunderbar, aber ich freue mich total, den Allmächtigen meiner Seite zu haben. Und dann setzen die sich hin und schreiben ihre Geschichte. Und dann treffen die sich im Hauskreis, genau wie bei uns. Und dann sagt der Hauskreisleiter, Du, Daniel. Und dann muss Daniel wie aus der Pistole geschossen antworten und muss sagen, also ich, Daniel, habe Punkt, 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 Punkt. Und er muss seine 2-Minuten-Version erzählen. Und dann gucken, hören die anderen sich das zu und sagen, ist ja klasse. Ja? Nur schade, dass du davon erzählt hast, dass du auf einer Rüstzeit warst und vom ewigen Heil des himmlischen Retters erzählt hast. Ja? Das versteht leider noch keiner. Vielleicht kannst du es beim nächsten Mal ein bisschen umformulieren. Und dann setzen sie sich wieder hin und sagen, okay, keine religiöse Sprache, sondern in die Mentalität des Durchschnitts Nicht-Christen reinversetzen, wie der hört, und nochmal umgeschrieben. Und dann lernen die das auswendig, für 2 Minuten ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Und dann sagst du vielleicht, ja, also ich lebe mit dem Heiligen Geist, ja, das ist mir zu mechanisch, ja. Da ist überhaupt kein Leben drin, wenn ich etwas aufschreiben muss, noch auswendig lernen muss, ja. Ich sag dir, ja, der Heilige Geist kann das echt benutzen. Ich habe das schon bestimmt, keine Ahnung, 100-fach probiert. Ja. Es ist faszinierend, weil plötzlich hat man so eine Asskarte in der Hosentasche, dass wenn man nicht weiß, was man erzählen will, weil das ist das Hauptproblem. Ja. Das Hauptproblem bei uns ist nicht, dass wir nicht willig sind, mitzumachen. Ich weiß, es hat alle dabei. Ja. Das Hauptproblem ist, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Und plötzlich hast du was. Du kannst in 2 Minuten einfach deine persönliche Geschichte mit Jesus erzählen. Das ist wie so eine Astkarte, die du hinten in der Tasche hast. Und wenn du irgendjemanden triffst, beim Friseur bist oder wie auch immer, ja, mich fragen ja die Friseusen immer, und was machen sie so in ihrem Leben? Ja, und dann sage ich, ich bin Pastor. Ja. Dann merkst du die Schrecksekunde. Ja. Leute, die so richtig gewieft sind, sagen irgendwas. Ja. Die eine hat, habe ich ja schon mal erzählt, sagte zu mir, Pastor, hat das überhaupt noch irgendeine Zukunft? Ja. Und diese Schrecksekunde, ja, die nutze ich einfach schamlos aus, nehme meine Astkarte und sage, ich verstehe auch die Leute. Ja, ich war ja selber mal kein Christ. Ja, und sage zu denen, ich verstehe das total, dass ich das nicht vorstellen kann. Hätte mir das ja selber nie vorstellen können. Ich erzähle ihnen mal ganz kurz, wie ich dazu gekommen bin. Da erzähle ich natürlich nicht, dass ich eine Vision hatte, dass Gott mich nach Amerika gerufen hat. Da erzähle ich meine Lebensgeschichte, wie ich zu Jesus gekommen bin. So. Ich habe ja in Amerika in einer Familie gewohnt, wo der Familienvater, als ich studiert habe, der Familienvater war Sprecher für einen US-Senator, ich weiß nicht, während Reagan oder Bush oder so, ja. Und der David Warnick hat mir gesagt, eine Pressekonferenz ist was Tolles. Dann kannst du bei einer Frage eines Reporters immer das sagen, was der gar nicht wissen will, aber du ihm eigentlich erzählen willst. Ja. Da sage ich, wenn das ein Pressesprecher eines US-Senators sagt, ja, dann mache ich das auch so. Ja. Die Leute gucken mich an und sagen mich so, wir sind das für eine idiotische Idee, Pastor. Ja. Wir sind auf diesen wirren Gedanken gekommen. Ja. Da versuche ich natürlich nicht in Erklärungsnot zu kommen, sondern da hole ich meine Astkarte raus und sage so, ich erzähle ihnen was sie überhaupt nicht wissen wollen. Ja. Erzähle meine Geschichte mit Jesus. Ja. Und dann lehne ich mich zurück und gucke, ob Gott was tut. Ja, da habe ich keinen Zwang mehr. Ich muss die Frau nicht überzeugen. Ja, ich will sie auch nicht überzeugen, weil ich will ja, dass sie noch weiter meine Haare ordentlich schneidet. Ja, also kein Risiko. Ja, kein Risiko. Ja, also Risiko so gering wie möglich zu halten. Ja, will ja nicht, dass sie sich rächt bei mir. Ja, hat es auch schon gegeben. Sondern ich warte einfach. Ja, und sag und guck, was Gott macht. Und wenn sie sagt, das ist völlig abgefahren, ja, da würde ich sowas würde ich nie mitmachen, ja, dann sage ich, ja, ist ja okay, ja. Haare schneiden tun sie toll, ja. Und ich frag sie aber, ob sie Interesse hat, mehr zu hören, ob sie mal zu mir zu Hause zum Kaffee kommen will, ja, oder ob es irgendwas gibt, was ich für ihr Leben beten will. Und ich sag mal so, ich agiere mit ihr weiter, je nachdem, wie offen sie dafür ist. So. Jetzt würde ich gern, dass ihr Folgendes macht. Ich weiß, es sind Ferien, aber trotz Ferien würde ich mir gerne wünschen, dass ihr eine Hausaufgabe macht. Und die Hausaufgabe ist folgendes, dass ihr euch an diese Folie erinnert, an diese 4 Schritte. Wie war mein Leben vor Jesus? Wie habe ich Jesus kennengelernt? Was glaubst du über Jesus und wie ist dein Leben danach? Und wenn du sagst, ich habe nicht so eine Geschichte, ja, genau, ihr könnt ruhig eure iPhones rausholen und Fotos machen, ja. Wenn du nicht so eine Geschichte hast und du bist christlich aufgewachsen, nimmst du die rechte Seite und mental erzählst du jemandem in 2 Minuten, dass du in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Und als zweites, warum du immer noch an Jesus glaubst. Weil es muss ja irgendeinen Grund geben, warum du diesen idiotischen Kinderglauben eines gekreuzigten Jesus nicht abgelehnt hast, sondern immer noch glaubst. Ja, irgendwo gab es einen Moment in deinem Leben, wo du sagst, ich mach nicht nur weiter mit, sondern das ist auch meine Sache. Und dann erzählst du einfach der Person, warum. Es muss doch irgendeinen Grund geben, warum du glaubst. Dann schummelst du was ein, was du glaubst. Jesus ist auferstanden. Er schenkt mir ewiges Leben. Und jetzt erzählst du einfach deine Geschichte, wie es dir jetzt geht. Als Gläubiger, ganz ehrlich. So geht es mir jetzt. So lebe ich. Und dann schreibst du einfach mal auf so einen Zettel auf. In 2 Minuten. Und probierst das vor dem Spiegel oder schlimmer, vor deiner Frau. Oder vor deinem Mann. Und dann bitte ich euch Hauskreisleiter, einfach mal, wenn die Hausaufgabenfrist abgelaufen ist, ja, 14 Tage, 3 Wochen oder so, das mal in eurem Hauskreisen zu machen. Dass wir einfach in unserem Hauskreisen das mal üben und wir sagen, jetzt erzählst du mal deine Geschichte. Und dann erzählt innerhalb von 2 Monaten jeder mal seine Geschichte im Hauskreis. Gibt es ein kurzes Feedback darüber, was toll war und was nicht so toll war. Und dann ist wirklich total hilfreich, habt ihr eine Asskarte hinten in der Tasche, die ihr immer verwenden könnt. Und es ist, ja, ich erwarte Wunder davon. Ich erwarte wirklich Wunder davon. Meine letzte Geschichte, dann frage ich noch Sarah und Daniel, dass sie ihre Geschichte erzählen von Jesus. Mit Grow and Go waren wir im letzten halben Jahr immer vom Arbeitsamt und haben das gemacht. Wir haben da einen Tisch aufgebaut, Kaffee draufgestellt und wir haben einfach und haben gesagt, kostenlosen Kaffee und Kekse, ja, von Gemeindefinanzen. Und kostet ja nicht so viel, ja, geteilt durch 800, ja, es sind fast nur 10 Cent von jedem von euch, ja, hat sich gelohnt. Verschenken wir kostenlos, ja, und dann kommen die Leute immer und fragen so, na, was kostet denn das, ja, und sagen, wo ist denn der Haken oder warum macht ihr das, ja. Und dann erzählen wir natürlich, denkt immer an den Pressesprecher, ja, von dem Senator, dann erzählen wir natürlich nicht, ja, eigentlich wollen wir dich bekehren, sondern wir benutzen die Gelegenheit, um den Leuten was von Jesus zu erzählen. Also ich bin manchmal frech, ja, ich sage, eigentlich will ich mit dir über Jesus reden, aber du würdest mir nie zuhören, deshalb verschenke ich dir den Kaffee und den Keks und dann lachst du und sagst, na okay, erzähl es mir, ja. Und dann erzähle ich ihnen meine Bekehrungsgeschichte. Und Salome, die christlich aufgewachsen ist, erzählt für ihre Geschichte, wie ihr Vater krebskrank geworden ist und gestorben ist und sie trotzdem an Jesus glaubt. Ja? Und du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, das sind auf der Straße, ja, sind Leuten, da kullert die Träne runter. Ja? Was ein einfaches Zeugnis machen kann. Okay, und ich bitte euch einfach, ich werde irgendwann mal wirklich hier dastehen und sagen, hast du die Hausaufgabe gemacht? Ja? Und ja, da hoffe ich, dass ihr alle begeisternd mir guckt und sagt, ja, wir glauben mit dir, ja, das, was passiert. Und dass ihr einfach, dass jeder von uns das einfach mal das Zeugnis aufschreibt, in 2 Minuten erzählen kann und wir das als Asskarte in der Tasche haben. Wir werden das bestimmt mal so machen, dass wir unser Zeugnis im Gottesdienst erzählen. Jetzt ist noch so ein bisschen Einführungszeit, kannst du ein bisschen überlegen, was du sagen willst. Und so als grünen Abschluss, als grünes Bonbon, danke ich Sarah und Daniel, dass ihr einfach euer Zeugnis mit Jesus erzählen wollt. Kommt einfach nach vorn. Ich glaube, Uwe gibt euch noch das Mikrofon. Nee, Benjamin. Und dann danke ich schon mal für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch schöne Ferien.
Ich soll anfangen. Jetzt. Mich fragen keine Friseusen. Ich kenne keine. Okay, also ich bin in einem nicht-christlichen Elternhaus aufgewachsen, atheistisch durch und durch. Hatte mit 14 Jahren Kontakt zum Esoterischen bekommen, habe Wahrsagerei gelernt, Astrologie studiert, habe mich mit Sterbeforschung beschäftigt, mit diversen Geistergeschichten und bin dann sehr schnell in die schwarze Szene reingerutscht, war dann auch über 4 Jahre Satanist und habe im Satanischen erst einmal alles gefunden, was das Herz eines 18-, 19-Jährigen so begehrt. Das ist nicht sehr edel, Und hatte mich dort sehr ausgetobt, ausgelebt, aber all diese Dinge hinterließen eine große Leere in mir. Ich habe gemerkt, das ist es nicht. Aber was ist es dann? Und im großen Wendepunkt meines Lebens, als ich dem Tod näher war als dem Leben an sich, hatte ich eine Frau kennengelernt, die Christ ist und es sich bis heute nicht erklären kann, warum sie sich auf mich eingelassen hatte, weil sie eigentlich mit Satanisten überhaupt nichts zu tun haben wollte. Und sie genau wusste, dass sie mich mit Jesus und sie überhaupt nicht ankommen braucht. Fing sie dann langsam an, davon von der Liebe Gottes zu erzählen. Sie hat mir nicht die Bibel um die Ohren gehauen, da wusste sie, da ist sofort Schluss, sondern sie lebte das einfach und erzählte ganz vorsichtig, langsam, immer wieder von der Liebe Gottes. Und dann kam das, was Lydia passiert ist. Gott öffnete mein Herz, es kam ein übernatürlicher Glaube und als sie aus jemandem, der Christen verspottet hat, verhöhnt hat, ich habe in der Straßenbahn eine Nonne provoziert, wurde plötzlich ein Glaubender. Plötzlich dachte ich, okay, das muss sein, das muss so sein. Aus dem absoluten Hass wurde Glaube. Und in der darauffolgenden Zeit hat sich das mir immer wieder offenbart auf verschiedenen Wegen. Ich habe eine Gemeinde in Berlin damals besucht. Und mir wurde klar, die Bibel ist nicht das meistverkaufte Märchenbuch der Welt, es ist die Wahrheit. Und wer die Wahrheit kennt, glaubt keine Lüge mehr. Ich konnte all die Lügen beiseite räumen und kann heute, jetzt bin ich 10 Jahre Christ, in dieser Wahrheit leben und kann immer wieder diese herrlich verändernde Kraft Gottes jeden Tag aufs Neue erleben und bin darüber unheimlich dankbar.
Ja, bei mir war es ein bisschen anders, aber dafür hat ja jeder seine eigene Geschichte. Bei mir war es so, ich bin Entscheidungskind, das ist nichts Neues heutzutage, aber bei mir war es so, dass ich irgendwie immer so eine Leere in mir hatte und irgendwas gesucht habe. Ich war ziemlich unsicher als Kind, habe sehr viel geweint und war irgendwie immer auf der Suche, habe immer an den lieben Gott geglaubt, aber die Sache mit der Hölle habe ich nicht so. Weil dann gab es ein Moment, wo Gott mich schon geführt habe, aber ich irgendwie noch kein Verständnis hatte. Es gab viele kleine Punkte, wo ich irgendwie immer ihn gesucht habe, wo ich auch in der evangelischen Landeskirche in der Jungschar mit dabei war, aber irgendwie war noch kein Verständnis da. Und dann gab es aber irgendwie, war meine Mutter eingeladen für ein Heilungsseminar und Gott hatte mich dann eine ganze Zeit geführt. Und dann bin ich zu diesem Heilungsseminar gegangen und habe mein Leben Jesus gegeben. Also ich habe mich dafür entschieden, dass ich ein Kind Gottes sein will. Und da hat sich mein Leben total geändert, weil ich vorher habe ich irgendwie versucht, mein Leben, diese Leere zu füllen. Also zum Beispiel durch irgendwelche Fantasy-Romane oder ganz viele Filme, die ich geguckt habe, weil Filme ist ja immer viel cooler als das normale Leben. Es gibt dir immer ein positives Gefühl. Und ich wollte auch vielleicht jemand anders sein, habe mich immer gefragt, warum ich bin, also so meinen Wert gesucht. Und das war von jetzt auf nachher weg. Bei mir war es nicht so, dass ich rausgehen wollte und allen von Jesus erzählen, sondern ich wollte eigentlich nur bei Gott sein. Ich wollte in der Gemeinde campen, ich wollte mein Camper, warum muss ich denn raus? Habe zu Hause dann nur noch Lobpreismusik, christlich gesagt, also nur noch Lieder gehört, die Gott ehren. Und wollte auch gar nicht vor die Tür gehen und es war immer ein ganz krasser Moment für mich, wenn ich rausgehen musste. Ja, und jetzt ist natürlich noch nicht alles perfekt und es gibt bestimmt auch mal Situationen, wo man wieder unsicher wird, aber ich weiß, worauf ich mich verlassen kann, dass ich mich auf Gott verlassen kann, dass ich mich nach ihm ausstrecken kann, dass er einen guten Plan für mein Leben hat und dass mein Wert in ihm liegt und dass er mich wunderbar und erstaunlich gemacht hat.
Das ist klasse, oder? Richtig toll. Und falls dich das jetzt angesprochen hat und du merkst, hey, eigentlich, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht. Ich weiß gar nicht, von was ich erzählen sollte, ich habe kein Zeugnis und du möchtest ihn aber kennen, dann möchte ich euch ermutigen, nach dem Gottesdienst auf uns zuzukommen und uns anzusprechen und eure Fragen zu stellen. Es sei denn, ihr seid Friseusin oder Friseure, ja, dann kommen wir auf alle Fälle zu euch und dann können wir dann auch die Zeit nutzen.